ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Im Dezember 1974 blicken Sportfans weltweit nach Kinshasa. Hier in der Hauptstadt von Zaire findet ein Boxkampf statt, der Millionen Menschen auf dem ganzen Globus elektrisiert und bis heute als einer der größten Kämpfe aller Zeiten gilt. Der junge, bislang ungeschlagene George Foreman tritt gegen Muhammad Ali an. Schon damals eine weltweite Legende. Als Ali schließlich in der 8. Runde durch K.O. gewinnt, rasten zehntausende Zuschauer im Stadion in Kinshasa aus. Es gibt aber noch einen Gewinner. Mobutu Sese Seko, der Präsident von Zaire. Er hat Unsummen bezahlt, um den Kampf in sein Land in Zentralafrika zu holen. Es geht um Marketing. Gerade erst hatte Mobutu das Land von Kongo in Zaire umbenannt. Außerdem ist sein Foto rund um das Stadion omnipräsent. Der Rumble in the Jungle sorgt dafür, dass Zaire und auch Mobutu selbst weltweit bekannt werden. Er möchte sich vor allem gegenüber dem Westen als Anführer der afrikanischen Welt inszenieren. In diesem Jahr, 1974, ist Mobutu auf dem Höhepunkt seiner Macht. Der Mann, der immer mit einem Leopardenfellhut auftritt, ist der unangefochtene Herrscher eines riesigen Landes, etwa 6,5-mal so groß wie Deutschland. Wirtschaftlich boomt Zaire dank schier unerschöpflicher Rohstoffvorkommen. Allerdings zeichnet sich damals schon ab, dass es so nicht weitergehen wird. Mobutus Herrschaft gilt heute als Musterbeispiel für schillernden Personenkult und skrupellose Gewaltherrschaft, für Misswirtschaft und schamlose Bereicherung.
Deswegen war das halt ein Wirtschaftssystem, was dann eben oft auch so als Kleptokratie bezeichnet wurde, wo dann überspitzt gesagt der Bankräuber zum Filialleiter gemacht wurde.
Das Fazit des Historikers Daniel Töth. Er arbeitet für die Deutsche Afrika-Stiftung. Am Ende von Mobutus Herrschaft im Jahr 1997 ist das Land ruiniert. Ein Erbe, das den Kongo bis heute prägt. Wie konnte es dazu kommen? Und welche Rolle spielte dabei der Westen? 1930 wird Joseph Désiré Mobutu, wie er damals noch offiziell heißt, im Norden von Belgisch-Kongo geboren, einem riesigen Kolonialgebiet im Zentrum Afrikas. Sein Vater stirbt früh, seine Mutter arbeitet als einfache Hotelangestellte und ermöglicht ihm unter großen Mühen eine gute Ausbildung auf einem katholischen Internat. Mit 19 Jahren tritt Mobutu in die Kolonialarmee unter belgischem Kommando ein und macht dort einige Jahre lang Karriere. Mitte der 1950er wird er Journalist. Politisch interessiert ist er in dieser Zeit eher nicht. Es deutet daher wenig auf seine künftige Rolle hin, erklärt der Historiker Pedro Monavi. Er forscht seit langem zum Kongo und arbeitet an der McGill-Universität in Montreal.
1958 verbrachte er auch einige Monate in Belgien. In dieser Zeit knüpfte er Kontakte zu den belgischen Geheimdiensten. Für meine Recherchen habe ich mit mehreren kongolesischen Studenten gesprochen, die Mobutu damals in Belgien erlebt haben. Keiner von ihnen hätte zu dieser Zeit wohl gedacht, dass aus ihm einmal eine so wichtige politische Figur werden würde. Aber Mobutu war schon jemand, der gern im Hintergrund die Strippen zog.
Kurze Zeit später überschlagen sich dann die Ereignisse. Zwar gibt es in Belgisch-Kongo bereits in den 1950ern zunehmende Kritik an der Kolonialherrschaft und auch gewaltsame Unruhen. Kaum eine Kolonialmacht hatte ein Gebiet so brutal ausgebeutet wie die Belgier den Kongo. Aber als sich die belgische Staatsführung im Juni 1960 entscheidet, den Kongo in die Unabhängigkeit zu entlassen, kommt das für viele völlig unerwartet. Und das hat Folgen. Denn die belgische Kolonialmacht hat das riesige Land fast ohne ausgebildete Führungspersönlichkeiten und Verwaltungsstrukturen hinterlassen. Diese Situation ist die Chance für Mobutu. Er wird, auch dank seiner früheren Militärkarriere, neuer Chef der Armee. Eng arbeitet er mit dem neuen kongolesischen Premierminister Patrice Lumumba zusammen. Dieser gilt bis heute als charismatischer Vorkämpfer einer afrikanischen Eigenständigkeit. Als Lumumba sich dann der Sowjetunion annähert, wird er von den USA zum Feind erklärt. Diese wollen unbedingt verhindern, dass der Kongo ins kommunistische Lager wechselt. Denn damals, Anfang der 1960er Jahre, ist der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt. In den USA fällt ein Beschluss. Lumumba soll beseitigt werden. Eine Schlüsselrolle dabei erhält Mobutu, der Armeechef. Der hatte ja bereits früher Kontakte zu westlichen Geheimdiensten gehabt und stellt sich jetzt gegen Lumumba. Im September 1960, nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt, wird Patrice Lumumba als kongolesischer Premier abgesetzt und wenig später ermordet. Sehr wahrscheinlich mit Unterstützung amerikanischer und belgischer Geheimdienste. An der Spitze entsteht ein Machtvakuum. Nun zeigt sich, wie fragil die politischen Strukturen des jungen Staates sind. Mobutu, Oberbefehlshaber der kongolesischen Streitkräfte, kann die Lage nicht befrieden. In den verschiedenen Regionen brechen Konflikte zwischen unzähligen Rebellengruppen aus. Es kommt zu Abspaltungsbewegungen. An der Staatsspitze wechseln sich verschiedene Regierungen ab. 5 Jahre nach der Unabhängigkeit greift dann Mobutu in einem zweiten Putsch nach der Macht, im November 1965. Dieser ist lange vorbereitet und verläuft ohne größere Kämpfe. Auch in Deutschland hören jetzt viele Menschen zum ersten Mal in der Tagesschau seinen Namen.
Das ist der erste Film aus dem Kongo nach dem Staatsstreich des Armee-Oberbefehlshabers General Mobutu. Er ließ den Journalisten mitteilen, die Armee habe wegen der Unfähigkeit der Politiker die Macht übernehmen müssen.
Von der einheimischen Bevölkerung wird die Machtergreifung des 35-Jährigen begrüßt, erklärt Historiker Daniel Töth. Die Menschen sind die ständigen Kriege leid.
Also Mobutu ging sozusagen aus diesen Wirren der Kongo-Krisen heraus als gewissermaßen die Person, die halt die Einheit des Landes stiftet oder sich als solche harte Hand inszenieren konnte, eben als Befehliger der Armee.
Wichtiger als die Unterstützung der kriegsmüden Bevölkerung ist für Mobutu allerdings die Hilfe des Westens. Geheimdienste wie der US-amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA haben seinen Putsch mitorganisiert und werden eine wichtige Stütze für Mobutu bleiben. Dass er seine Macht früh rücksichtslos absichert und politische Gegner sogar öffentlich hinrichten lässt, darüber wird großzügig hinweggesehen. Wichtiger ist für die USA und ihre Verbündeten etwas anderes. Mobutu positioniert sich von Beginn an klar antikommunistisch und weist jeden Versuch sowjetischer Einflussnahme entschieden zurück.
In Zeiten des Kalten Krieges war halt eben dass die Frage, auf welche Seite sich ein unabhängiges Land stellt. Und gerade so ein rohstoffreiches Land wie Kongo mit wichtigen zentralen Rohstoffen war es halt eben wichtig, für den Westen eine Person zu haben, der sie sozusagen eine gewisse Loyalität und Zusammenarbeit zugerechnet haben.
Die Westbindung ist eine der wenigen klaren Leitplanken, die man in Mobutus politischer Ausrichtung erkennen kann. Mobutu verstaatlicht jetzt die Förderung der Rohstoffe. So kann er die wirtschaftlichen Abläufe im Land kontrollieren und sich selbst große Anteile an den Einnahmen zuschanzen. Hier beginnt die schamlose Bereicherung, die später noch bizarre Züge annehmen wird und die kongolesische Wirtschaft des Landes in den Ruin treibt. Ende der 1960er Jahre ist das aber noch weit weg. Im Kongo herrscht Aufbruchsstimmung. Die Bierproduktion steigt von Jahr zu Jahr. Die Wirtschaft wächst schnell, auch weil die Preise für Kupfer immer weiter steigen. Joseph Désiré Mobutu wirbt um Investitionen. Hier bei einem Staatsbesuch in Bonn.
La République démocratique du Congo accueille tous les investissements étrangers et leur garantit toute la sécurité souhaitable.
Sein Land heiße alle ausländischen Investitionen willkommen und garantiere jede gewünschte Sicherheit, verkündet Mobutu mit großer Geste. Gleichzeitig baut er im Land Vorzeigeprojekte, die er auch stolz präsentiert. Zum Beispiel das Wasserkraftwerk Inga im Kongofluss. Dass das gigantische Kraftwerk nie seine volle Kapazität erreichen wird und völlig überdimensioniert ist, scheint für Mobutu keine Rolle zu spielen. Ihm geht es um Symbolik und Ausstrahlung. Dass er international bewundert wird, bestätigt ihn in dieser Strategie. Aber Mobutu weiß auch, sein Land braucht mehr Einigkeit. Die Grenzen wurden von den Kolonialmächten willkürlich gezogen. Im Kongo gibt es hunderte verschiedene Ethnien, unterschiedliche Sprachen. Wie gefährlich das werden kann, das haben die Unruhen nach der Unabhängigkeit gezeigt. Und er macht da einen drastischen Schritt. Das Land bekommt einen neuen Namen. Aus der Demokratischen Republik Kongo wird Zaire. Das Ziel dahinter? Alles, was an die Kolonialzeit erinnert, alles Europäische, soll verschwinden. Auch die christlichen Namen werden in Zaire verboten. Aus Joseph Désiré Mobutu wird Mobutu Sese Seko Kuku Engebendu Wa Sabanga. Kurz Mobutu Sese Seko. Übersetzt etwa Mobutu, der allmächtige Krieger, der von einer Eroberung zur nächsten schreitet. Nach diesem Vorbild müssen auch alle anderen Bürger ihre Namen ändern. Daniel Töth.
Also das war letzten Endes ja eine Inszenierung von einer nationalen Identität. Und alleine sozusagen der Anspruch, das Land national zu fassen und zu einen und zu benennen, war ja etwas, was nach diesen Kongo-Wirren, der Kongo-Krise und den Zerbrechen des Staates halt eben schon ein großes Projekt war. Und wie so oft bei diesem Charakter von nationaler Politik geht es ja auch mal um Erfindung, eine Erfindung von Gemeinschaft, eine Erfindung von gemeinsamen Symbolen, von seiner gemeinsamen Kultur und auch der Rückkehr zu so einem ursprünglichen eigenen.
Ab sofort tritt Mobutu mit dem Hut aus Leopardenfell auf und einem Stock, der an Insignien erinnern soll. Mobutu, der Herrscher, der seinem Land, ja sogar ganz Afrika, ein neues Selbstbewusstsein verleiht. Das möchte er zeigen. Zum Kern dieser sogenannten Authentizitätspolitik gehört eine zunehmende Verstaatlichung auch ausländischer Unternehmen. Diese müssen ab 1973 von Einheimischen übernommen und geleitet werden. Dabei bedenkt Mobutu in erster Linie seine Unterstützer. Und Mobutu sichert sich selbst, wenig überraschend, die Filetstücke. Neben der Kontrolle über die Rohstoffförderung gehören ihm jetzt auch weite Teile der Kautschuk- und Kakaoproduktion von Zaire. Das Ergebnis? Mobutu Sese Seko ist jetzt Mitte der 1970er Jahre unter den 10 reichsten Menschen der Welt. Diese Machenschaften besiegeln den Niedergang von Zaire. Denn Mobutu und die von ihm eingesetzten Personen plündern das Land und finanzieren sich einen üppigen Lebensstil. Zaire soll zeitweise so viele Mercedes-Fahrzeuge importiert haben wie kein anderes Land der Welt. Es ist ein kurzfristiger Goldrausch. Denn gleichzeitig verfallen Industrieanlagen und Unternehmen gehen pleite. Obendrein sinken nach dem Ende des Vietnamkriegs die Kupferpreise dramatisch und auch die Ölkrise hat gravierende Folgen. Die Arbeitslosigkeit steigt massiv an und Lebensmittel werden unerschwinglich. Und trotzdem kann sich Mobutu an der Macht halten. Es gelingt ihm jahrelang, internationale Kredite zu bekommen. Die sind zwar offiziell dafür gedacht, die Bevölkerung zu unterstützen und die Wirtschaft wieder aufzubauen. Tatsächlich aber leitet Mobutu das Geld in eigene Kanäle um. Vor allem die Armee, seine Machtbasis, kann er mit üppigen Geschenken versorgen und sich so Gefolgschaft sichern. Dass das großzügig übersehen wird von den Geldgebern, liegt wieder an der internationalen Entwicklung. Im südlichen Nachbarland Angola, damals noch portugiesische Kolonie, entwickelt sich 1975 ein Unabhängigkeitskrieg. Eine kommunistische Bewegung droht dort die Macht zu übernehmen, massiv unterstützt von Moskau. Und deshalb wird Mobutu als Bollwerk des Westens wieder wichtiger. Die USA und Frankreich intensivieren die Unterstützung für Zaire in der folgenden Zeit. US-Präsident Ronald Reagan sagt etwas später:
President Mobutu, who's been a faithful friend of the United States for some 20 years.
Präsident Mobutu, seit über 20 Jahren der verlässliche Freund der USA. Auch wenn internationale Kredite bekanntermaßen in sein Privatvermögen fließen, sein Land zugrunde geht und die Menschen leiden, International bleibt er ein gern gesehener Gesprächspartner und auch Gastgeber. Gäste empfängt er immer häufiger auch in seinem Heimatdorf im Norden des Landes. Dies hat er zu seinem Machtzentrum ausgebaut. Mitten im Urwald entsteht ein gigantischer Palast von mehreren tausend Quadratmetern. Schwimmbäder, Friseursalons und ein riesiger Weinkeller. Bei Google Maps kann man noch heute den verrottenden Flughafen erkennen, von dem aus Mobutu und seine Familie nach Paris ins Disneyland geflogen sind. Und zwar mit dem legendären Überschallflugzeug Concorde. In den 1980er Jahren wird Mobutus Herrschaft immer exzentrischer und auch autoritärer. Er lässt im Land mehrere Geheimdienste parallel arbeiten und für Angst und Schrecken sorgen. Gleichzeitig werden die Bedingungen für die Bevölkerung in Zaire prekärer. Das Straßennetz zum Beispiel ist katastrophal. Nur noch 20.000 Kilometer sind intakt. Zum Vergleich, zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit im Jahr 1960 waren es noch etwa 8-mal so viele. Vorsichtige Oppositionsbewegungen bilden sich. Und dann passiert etwas, das Mobutu enorme Probleme bereitet. Das Ende des Kalten Krieges Anfang der 1990er bringt sein Herrschaftsmodell ins Wanken. Denn die USA brauchen ihn nicht mehr als Partner im Kampf gegen den Kommunismus. Mobutu weiß, dass sein Regime dadurch ernsthaft in Gefahr ist. In dieser Situation geht er einen Schritt, der von der Bevölkerung euphorisch begrüßt wird. Er verkündet das Ende der Einparteienherrschaft und gibt vor, einen Demokratisierungsprozess zu beginnen.
Ab 1990
war die politische Opposition erstmals wieder zugelassen. In der zairischen Zivilgesellschaft und in den Parteien wuchs die Hoffnung, Mobutus Herrschaft beenden zu können. Doch das verschärfte die Spannungen im Land, denn Mobutu versuchte alles, um seine Macht zu sichern. In Kinshasa kam es immer wieder zu Protesten, Ausschreitungen und Plünderungen. Diese Phase wurde damals als demokratischer Übergang bezeichnet. Tatsächlich hat das nie geklappt. Der Prozess scheiterte.
Demokratischer Übergang. Davon spricht auch Mobutu vollmundig selbst. Dazu beruft er auch eine nationale Konferenz ein. Hunderte Delegierte aus Zivilgesellschaft und Politik diskutieren, wie freie Wahlen organisiert werden könnten. Zu wirklich tragfähigen Entscheidungen kommt die Versammlung allerdings nicht. Das liegt auch daran, dass Mobutu die Demokratisierung im Hintergrund gezielt unterläuft. Zum Beispiel bezahlt er Menschen dafür, dass sie Parteien gründen, die auf seiner Linie sind. Von demokratischer Vielfalt kann also keine Rede sein. Dazu schürt Mobutu gezielt ethnische Konflikte. Auch wenn das Land am Boden liegt und die Inflation mittlerweile explodiert, Mobutu kann sich halten. Wieder hilft ihm dabei internationale Unterstützung. 1994 verüben Milizen der Hutu-Mehrheit im östlichen Nachbarland Ruanda einen Völkermord an fast 1 Million Angehörigen der Tutsi-Minderheit. Die Massenverbrechen drohen, die ganze Region zu destabilisieren. Mobutu erscheint da für die internationale Gemeinschaft als ein Garant für Stabilität. Auch, weil sein Land hunderttausende Flüchtlinge aus Ruanda aufnimmt.
Der Strom der Flüchtlinge reißt nicht mehr ab. Zeitweise werden an der Grenze nach Zaire jede Minute 600 gezählt. Laut UNO-Beobachtern der größte Flüchtlingsstrom, den man erlebt hat.
Was Mobutu nicht ahnt? Die Entwicklung in Ruanda wird dennoch das endgültige Ende seiner Herrschaft einleiten. Denn unter die Flüchtenden in Zaire haben sich auch Hutu gemischt, die am Völkermord beteiligt waren. Diese möchte die neue Regierung Ruandas, die mehrheitlich aus der verfolgten Tutsi-Minderheit besteht, zur Rechenschaft ziehen. Und auch Mobutu selbst gerät dabei in den Fokus. Er hatte das Völkermordregime in Ruanda unterstützt. Mobutus Beseitigung wird eines der zentralen Ziele der neuen Führung in Ruanda. Mitte der 1990er Jahre beginnt Ruanda, im äußersten Osten Zaires gezielt eine Oppositionsbewegung aufzubauen. Kämpfer werden mit Waffen ausgerüstet und militärisch ausgebildet, um das Mobutu-Regime zu stürzen. Die Attacken beginnen Ende 1996 und Mobutu kann ihnen nur wenig entgegensetzen. Die Armee war zwar ursprünglich so etwas wie seine Lebensversicherung an der Macht, aber er hat sie in den letzten Jahren massiv vernachlässigt. Die Soldaten sind schlecht ausgerüstet und demoralisiert. Die vom Ausland unterstützte Attacke wird ein Triumphzug. Mobutu selbst tritt während der Kampfhandlungen kaum in Erscheinung. Von seiner Aura ist wenig übrig, seit langem ist er schwer an Prostatakrebs erkrankt. Er verbringt viel Zeit im Ausland, in seinen luxuriösen Anwesen in Frankreich oder der Schweiz und bei Spitzenmedizinern. 8 Monate nach dem Beginn der Angriffe im Mai 1997 erobern die Angreifer Kinshasa. Die Herrschaft von Mobutu ist nach 32 Jahren zu Ende. Er flieht schließlich ins Exil nach Rabat in Marokko und stirbt im September 1997 im Alter von 66 Jahren, nur wenige Monate nachdem er die Macht verloren hat. Er gilt damals noch immer als einer der reichsten Menschen der Welt. Neuer Präsident wird Laurent Désiré Kabila. Jubel gibt es in Kinshasa wegen des Machtwechsels nur sehr vereinzelt, berichtet damals ein Reporter für die ARD.
Die überwältigende Mehrheit der Menschen in Kinshasa nahm die Nachricht, dass Mobutu die Stadt endgültig verlassen habe, mit Gleichmut auf. Der Kampf ums tägliche Überleben frisst alle Energien auf.
Mobutu hat sein Land in etwa 30 Jahren ruiniert. Möglich war das auch, weil westliche Staaten ihn immer wieder unterstützt haben und nur ihre eigenen Interessen im Blick hatten. Dieses Erbe prägt den Kongo bis heute, beobachtet der Historiker Pedro Munavi, auch wenn es in den letzten Jahren wirtschaftlich etwas bergauf gegangen ist.
Der Niedergang der Wirtschaft, der Ende der 1970er Jahre beginnt, hat eigentlich nie wirklich aufgehört. Einen echten wirtschaftlichen Neuanfang danach hat es nicht gegeben. Es gibt eine große Armut, deren Wurzeln klar in der Zeit von Mobutu liegen. Der Staat spielt fast keine Rolle, ob im Gesundheitswesen, in der Bildung oder bei anderen öffentlichen Leistungen. Deshalb hängt vieles im Alltag von der Fähigkeit der Menschen ab, Tag für Tag erfinderisch zu sein und Lösungen zu finden, um zu überleben.
Die Menschen haben das Vertrauen in den Staat verloren. Débrouillez-vous, also schlagt euch durch. Diese Parole gilt bis heute im Kongo. Mobutu selbst soll sie formuliert haben.
Vom gefeierten Hoffnungsträger zum Symbol für Machtmissbrauch und Selbstbereicherung. Linus Lühring hat die Geschichte des diktatorischen Präsidenten Mobutu im Kongo erzählt, der immer wieder auf westliche Unterstützung setzen konnte. Viele weitere spannende Geschichten rund um die Geschichte des afrikanischen Kontinents warten auf Sie in ARD Sounds. Zum Beispiel die Radiowissen-Folge über den legendären König und Begründer des Zulu-Reiches in Südafrika, Shaka und das Königreich der Zulu, oder das Feature Die Benin-Bronzen – faszinierende Kunst und koloniales Unrecht.